Profil. Podcast.
Wie beeinflusst die nicht rechtskräftige Verurteilung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz die ÖVP und Kanzler Karl Nehammer im Superwahljahr? Darüber diskutieren im Politik-Podcast Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Philipp. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Clemens Neurold. Hallo Clemens.
Hallo an alle.
Beide aus der Innenpolitik. Vergangene Woche wurde ja Ex-Kanzler Sebastian Kurz nicht rechtskräftig verurteilt. Wie ist die ÖVP in den Stunden und Tagen nach diesem Urteil damit umgegangen?
Na, man könnte sagen, mit spitzen Fingern. Der Generalsekretär der ÖVP, Stocker, hat das Urteil so kommentiert, dass er überrascht wäre, es aber zur Kenntnis nehme. Die ÖVP muss jetzt etwas bewerkstelligen, was durchaus schwierig ist, ein schwieriges Kunststück, nämlich sich einerseits zu distanzieren von Sebastian Kurz, aber andererseits auch nicht so weit zu distanzieren, dass die verbliebenen Fans in der Volkspartei ihr das übel nehmen. Und das wird noch eine interessante Übung sein.
Wobei man sagen muss, dass die Marke Kurz, die eine große und starke war und eben deswegen so lang nachwirkt, massiv im Wert gesunken ist durch die nicht rechtskräftige Verurteilung im sozusagen kleineren Prozess. Der größere Prozess, die Inseraten-Affäre, kommt noch. Und wenn man diese zwei Delikte hier, die vorgeworfen werden, vergleicht, dann ist eine Falschaussage vor dem U-Ausschuss im Vergleich zu bewusstem Missbrauch von Steuergeld natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und das schwebt natürlich, dieser Prozess schwebt über allem, was noch kommt. Und wenn der Auftakt schon so ausgeht, dann tut sich die ÖVP natürlich deutlich leichter und Karl Nehammer tut sich natürlich deutlich leichter, auch nicht mehr groß anzustreifen und freier zu agieren.
Ich meine, Clemens, du hast mir die Frage jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber ist Kurz überhaupt noch ein politischer Faktor oder beziehungsweise wie türkis ist die ÖVP heute eigentlich noch?
Kurz ist sicher nur noch ein geringer Faktor. Also augenscheinlich war das zum Beispiel bei der jüngsten Rede vom Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer in Wels, wo er seine große Ansprache, eine programmatische gehalten hat, da war Sebastian Kurz kein Thema mehr. Bei der letzten derartigen Veranstaltung in Graz, wo er zum ÖVP-Obmann gewählt wurde, Karl Nehammer war Kurz noch allgegenwärtig und er war sogar da. Also es ist zu einer inhaltlichen, aber auch physischen Distanzierung von Sebastian Kurz gekommen. Karl Nehammer glaubt, dass er Kurz überwunden hat, aber in dem Sinn überwunden hat, dass er ihn nicht beiseite gelegt hat, sondern vielleicht langsam aber doch vergessen macht, bis halt zur nächsten Umfrage, die dann wieder schlecht ist für die ÖVP. Und dann wird wieder üblicherweise Spekulationen beginnen. Na, was wäre denn mit dem Sebastian Kurz? Aber Fakt ist, wie es der Clemens gesagt hat, jetzt mit dieser ersten Verurteilung, die nicht rechtskräftig ist, wohlgemerkt, ist Sebastian Kurz am Abstellgleis. Also da gibt es keinen Weg zurück momentan. Das wird noch sehr lang dauern. Und wie Clemens ganz genau ausgeführt hat, das große dreut ja erst noch. Also der wirkliche Skandal, nämlich die mutmaßliche Inseraten- und Umfragekorruption, die kommt erst.
Und ich würde hinzufügen, Kurz bleibt indirekt ein Faktor, nämlich als Möglichkeit. Als Möglichkeit, wie stark eine Volkspartei sein kann und gewesen ist. Wir erinnern uns da an Höhenflüge über 40%. Das war schon unglaublich. Also jetzt, wo wir bei Koalitionsspekulationen, die wir vor ein paar Wochen hier durchexerziert haben, schon von mindestens drei Parteien ausgehen müssen, damit sich eine Mehrheit in dem Land ausgeht, hätte unter Zeiten Kurz hätte da ein Juniorpartner gereicht für eine Mehrheit. Und das wird natürlich, insofern halt es schon nach, was möglich ist. Und insofern ist vielleicht nicht die Person Kurz das, was nach wie vor im Raum steht, sondern die Art und Weise, wie er Politik gemacht hat, wie er eben, da werden wir noch drüber reden, nach rechts ausgestrahlt hat und die FPÖ, die in Umfragen führt, abgegrast hat. Also sich wirklich ein nachhaltig eigentlich über Jahre einen Teil dieses blauen Klientels gesichert hat. Und dem trauert natürlich in der ÖVP fast jeder nach.
Dennoch ist diese, wenn wir davon ausgehen, dass Sebastian Kurz ein politisches Wunderkind war, ist jetzt aber diese Wunderkindesweglegung der ÖVP abgeschlossen. Das zeigt sich schon daran, wer ihn überhaupt noch aktiv verteidigt hat. Also es war seine ehemalige Vertraute Elisabeth Köstinger, die ehemalige Ministerin, die ihn verteidigt hat, und der Wiener Abgeordnete Engelberg, der sein Mandat in großem Ausmaß Sebastian Kurz verdankt. Er war einer der wenigen, der explizit öffentlich Stellung genommen hat gegen dieses Urteil und ihn verteidigt hat. Aber sonst sind die wohlwollenden Wortmeldungen zu Sebastian Kurz sehr gering ausgefallen in der ÖVP.
Auch Carolina Edtstadler hat sich zumindest zu Wort gemeldet.
Indirekt. Indirekt. Das ist schon länger, aber auch jene Ministerinnen, die noch von Sebastian Kurz nominiert wurden, wie auch zum Beispiel Susanne Raab, die Frauenministerinnen, die halten sich schon sehr zurück jetzt vergleichsweise.
Kurz hat sich ja schon im Oktober 2021 aus der Politik zurückgezogen. Wie hat sich Nehammer seitdem eigentlich positioniert oder konnte er sich überhaupt positionieren?
Es war natürlich eine schwierige Aufgabe, nach so einem Strahlemann dieses Amt auszufüllen. Noch dazu, wo nach so einem Skandal. Also Sebastian Kurz ist ja eine Hypothek für Karl Nehammer. Nach meiner Überzeugung hat er das Ganze nicht so schlecht gemacht in den letzten 2 Jahren. Es ist allein schon ein Erfolg für ihn, dass diese Bundesregierung jetzt offenbar bis in den Herbst 2024 arbeiten wird und die nächsten Wahlen regulär Ende September 2004 stattfinden werden. Das allein ist schon ein Erfolg, weil viele von uns auch hier im Profil, wir sind ja davon ausgegangen, dass es zu Neuwahlen kommt und dass diese Koalition nie halten wird. Da haben wir Karl Nehammer unterschätzt, er hat für Stabilität gesorgt, sogar zuletzt, als sehr stark interveniert wurde, auch innerhalb der ÖVP, dass es zu Neuwahlen kommt. Das war aber nicht mit dem Chef nicht zu machen. Er hat die ÖVP halbwegs geeint gehalten. Man muss dazu sagen, Karl Nehammer ist in der Partei sehr beliebt. Er kennt sie gut, aus seiner Zeit noch als Generalsekretär und als er auch Kommunikationscoach war in der Landespartei Niederösterreich. Und er hat ein gewisses Grundvertrauen und eine Grundloyalität in seiner Partei. Und auch inhaltlich ist doch einiges, glaube ich, auch weitergegangen. Siehe jetzt, heute gibt es ein neues Immobilienpaket durch die Bundesregierung. Also so schlecht ist die Bilanz von ihm und seinem Koalitionspartner nicht.
Wobei man sagen muss, dass am Anfang schon man sprechen kann von einem leicht botscherten Kanzlerleben. Ist ihm nämlich gerade, du hast gesagt, er war Kommunikationscoach, aber gerade auf der Kommunikationsebene hat er da öfters in den Gatsch gegriffen. Man erinnert sich an den Burger-Saga, den Mackie-Burger, den berühmten. Erinnere sich an das geflügelte Wort war Cobra Libre-Affäre. Also da gab es Spekulationen, Trinkgelage gab, das ist alles nicht weiterverfolgt worden. Trotzdem ist darüber diskutiert worden und er hat auch so Sprüche wie, nehmen wir Psychopharmaka oder Alkohol, eins von den beiden braucht man in der Krise. Corona war es noch ein bisschen. Also das waren so Dinge, die eigentlich seine seriöse Anmutung, die Anmutung des Bundesherrlers, des Generals, des Stabilen, der nach diesen ganzen, der uns durch die Krisen führt und eigentlich, ja, wie du gesagt hast, inhaltlich wirklich sehr viel abarbeitet mit einem nicht leichten Koalitionspartner, den Grünen. Das ist überlagert worden. Deswegen, glaube ich, tut die ÖVP richtig daran, erst im Herbst zu wählen, weil ihm das ermöglicht, über die nächsten Monate an Statur, an Stabilität zu gewinnen und solche Sager auch zu vermeiden und jetzt zu zeigen, ja, ich bin der Mann der Mitte, ich bin, versucht sich betont bewusst abzugrenzen von linksextrem, dann von rechtsextrem, also linksextrem ist der Babler und rechtsextrem ist der Kickl, das ist natürlich sehr grobschlächtig, aber bewusst strategisch gewählt und da werden wir, glaube ich, sehr viel noch hören an Duftnoten und so weiter und also sehr viel hören an Signalen in diese Richtung. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie er sein Profil noch schärft.
Stichwort Borchardt, was du gemeint hast mit dem Burger-Saga, das passiert ihm ja auch immer dann, wenn er bewusst kalkuliert irgendein Statement setzen will. Also wir erinnern uns an die Rede im Mai letzten Jahres, die große Österreich-Ansprache, wo er Österreich zum Kfz-Land zum Beispiel erklärt hat. Dann diese ganzen Versuche zu erklären, was ist denn normal, das war so ein Schlagwort, dann auch diese Initiative gegen die Bargeldabschaffung, also all diese konstruierten Versuche, hier ein bisschen Sebastian Kurz zu spielen, Themen hochzuziehen, Themen zu vermarkten, das ist jedes Mal schiefgegangen. Allerdings. Ist ja fast sympathisch eigentlich, dass sowas passiert oder sollte auch eine Warnung sein für die ÖVP im Wahlkampf. zu viel zu tricksen, zu versuchen, sondern wenn, sollten sie versuchen, ihn authentisch sein zu lassen. Ich glaube, das ist eine Stärke. Die Rede in Wels unlängst war sehr gut. Da hat er frisch von der Leber geredet. Es sieht halt immer so ein Hoch und Tief. Man hat den Eindruck, manchmal ist happy, momentan sind sie wieder happy in der ÖVP, aber im nächsten Moment, wie schon bereits erwähnt, wenn die nächste Umfrage kommt oder irgendein ein Hoppala, dann ist die Stimmung gleich wieder unten. Was man sagen muss, vielleicht zum letzten Mal zu kurz, es hat sich dieser ganze Prozess, diese ganzen Korruptionsaffären, die haben sich schon aufs Gemüt der Partei geschlagen. Wenn du während des U-Ausschusses ständig hörst, wie korrupt deine Partei ist, das war jetzt an sich überwunden, nachdem der U-Ausschuss zu Ende gegangen ist. Mit diesem Urteil ist das natürlich alles wieder da, gibt auch Munition an die politischen Mitbewerber und Nehammers Aufgabe wird jetzt sein, dass er diese schlechte Stimmung jetzt wieder verbessert.
Nehammer hat ja auch bereits im Jänner seinen Österreich-Plan, das ist so eine Art Roadmap bis 2030, vorgelegt und präsentiert. Da hat er teilweise sehr klassische Themen wie Leistung muss sich wieder lohnen, Unternehmen stärken, Eigentum für alle quasi präsentiert. Aber es ging auch um Sicherheit und um Terrorbekämpfung. Wen wollte er mit diesem Plan eigentlich mobilisieren? Oder es war ja auch irgendwie der Startschuss für den Wahlkampf 2024.
Also was ihm jetzt natürlich gelingen muss im Superwahljahr, ist die Kernwählerschicht wieder zu mobilisieren. Und das ist nun mal auch die Wirtschaft, die Unternehmen, die dann auch im Wahlkampf eine Stütze sind und die vielen Funktionäre, die auch hier wieder ganz gezielt spüren, wofür die ÖVP eigentlich steht, weil wir müssen schon uns auch erinnern, dass wir seit 2020 in einem Helikopterland leben. Das heißt, mit dem Helikopter werden Milliarden abgeworfen, teilweise sehr zu Recht, teilweise nicht zu Recht oder zu ungenau, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, dann um die Folgen der Inflation zu bekämpfen und. Jetzt gab es dann wieder neue Ideen für weitere Milliarden, um den Wohnbau anzukurbeln. Und da muss eine ÖVP als eine Partei, die schon immer wieder, wir erinnern uns das Stichwort Nulldefizit, schon eine war, die schon den Anspruch hatte, wir sind die strengen Rechner, wir schauen auf den Standort. Man darf nicht vergessen, die Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor und da kommen Alarmsignale, was den Standortfaktor betrifft, wegen der hohen Teuerung, wegen dem Personalmangel, wegen den Signalen von links auch, 32-Stunden-Woche oder so. Also da ist man wieder, will man wieder klarer werden, ein klareres Profil bekommen und mobilisieren. Und die Themen Sicherheit, Terrorbekämpfung und so weiter, aber vor allem Sicherheit, das wird ein Riesenthema sein, das merken wir schon jetzt, weil es teilweise, siehe Femizide, siehe Jugendkriminalität, siehe generelle Kriminalitätsentwicklung, teilweise eher leider bergab geht. Und da ist er als ehemaliger Innenminister natürlich auch gefragt und hier muss man sich natürlich ganz gezielt versuchen, von der FPÖ abzugrenzen, weil das ist ja für die FPÖ fast, muss man sagen, ein Selbstläufer, ja, diese Themen.
Es wird vielleicht drei große Themenkomplexe geben bei dieser nächsten Wahl. Das eine ist eben die Sicherheit, die du angesprochen hast. Das andere ist, nennen wir es Inflation, Teuerung und auch den Wirtschaftsbereich. Und das dritte ist Integration, Zuwanderung, Migration, die Probleme, die damit, Asyl, die damit verbunden sind. Die Wette des Karl Nehammers ist es, dass das Thema Inflation, Teuerung keine so große Rolle spielt, dafür aber Integration und Sicherheit eine wesentlich dominantere Rolle spielt. Andreas Babler hofft es natürlich genau umgekehrt. Und wie du recht sagst, er war der Innenminister mit der Flex, seinerzeit allerdings in der Pandemie. Da hat er durchaus eine Glaubwürdigkeit zu bieten. Und er will, weil die Frage war, wen er da gewinnen will, das sind natürlich weiterhin die FPÖ-Wähler, die jetzt, das zeigen die Umfragen, wieder zurück sind bei der FPÖ, die Sebastian Kurz gewinnen konnte mit seinem Kurs, die nicht zu halten sein werden, aber ein paar will er sicher damit zurückgewinnen. Und das ist aber nicht nur strategisch, sondern die Sicherheitspartei zu sein, das ist schon auch die DNA der ÖVP.
Und strategisch war es vielleicht auch klug, gleich dieses Duell gegen die FPÖ und Herbert Kickl auszurufen, oder? Und gar nicht auf Andreas Babler und die SPÖ einzugehen.
Naja, er geht schon, haut schon in alter Manier auf die Sozialisten, die Sozis oder so, wie immerhin, indem man sie als Kommunisten natürlich versucht zu isolieren oder als Marxisten zu isolieren. Das hat natürlich geholfen, dass Andreas Babler da die eine oder andere Büste bei sich im Büro stehen hatte. Aber das sind eher so diese üblichen Zankereien vom Generalsekretär Christian Stocker, der das liebt, diese Spiele, und der immer schnelle Finger hat bei den Aussendungen. Aber die strategisch viel durchgängigere Sache ist die Abgrenzung zur FPÖ, wo man wirklich die Uhr stellen konnte ab einem gewissen Zeitpunkt und jeder ÖVP-Funktionär dann gesagt hat, Herbert Kickl ist rechtsextrem. Also das war quasi dieses, wir sind in Mitte, wenn Kickl rechtsextrem ist, dann ist die ÖVP quasi rechts, Mitte, Mitte, rechts. Aber alles, was nicht links ist und nicht rechtsextrem ist, ist die ÖVP. Also es wird versucht, eine verbale, kommunikative Abgrenzung. Und letztens beim Unterrichtsminister Martin Polaschek im Interview, das war fast beeindruckend, wie er dann wirklich so, er ist ein Liberaler, der nicht bekannt ist für harte Ansagen, der hat gesagt, Herbert Kickl ist ein Rechtsextremer. Das war wie eingeübt, aus der Pistole geschossen, und das ist einfach die Sprachregelung in der Partei. Natürlich könnte man dann darüber weitlich diskutieren, wie viel davon ist echt und wie viel ist künstlich. Klammer auf, ÖVP und FPÖ regieren durchaus in manchen Bundesländern miteinander, Klammer zu.
In Salzburg, womit nicht zu rechnen war, in Niederösterreich jährt sich gerade jetzt im März der Abschluss des Arbeitsübereinkommens zwischen ÖVP und FPÖ. Was aber den Bund betrifft, da ist, glaube ich, Nehammer glaubwürdig. Also er, glaube ich, lehnt die tatsächlich ab, eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl. Nur weil du das Kanzlerduell angesprochen hast, Philipp, an sich ist das schon ein bisschen peinlich, wenn der amtierende Kanzler sich positionieren muss als Herausforderer eines Oppositionsführers. Also eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollten ja in einer aus ÖVP-Sicht gerechten Welt müsste die SPÖ mit der FPÖ darum ringen, wer ist denn Nummer 1 Herausforderer des amtierenden Bundeskanzlers. Aber die FPÖ ist eben in den Umfragen so weit vorne, dass es eigentlich nur darum geht, wer wird der Zweite, nämlich entweder Karl Nehammer oder Andreas Babler. Und natürlich nützt es die ÖVP weidlich aus, dass Babler immer wieder sich ein paar Blößen gibt, was seine marxistische Grundeinstellung betrifft. Die Büsten, ob die da jetzt im Büro oder eher wahrscheinlich sogar im Wohnzimmer standen. Allerdings schätzen die beiden ja einander. Das sollte man nicht übersehen. Also Karl Nehammer musste als Innenminister mit der Flex, mit dem Bürgermeister von Dreiskirchen natürlich zusammenarbeiten. Und da hat sich damals auch ein gewisses Vertrauensverhältnis ergeben. Das sagt Karl Nehammer auch ganz öffentlich. Ne? Weil der damalige Innenminister und der Bürgermeister einer Gemeinde mit einem Erstaufnahmezentrum in einer Pandemie müssen natürlich zusammenarbeiten. Das hat funktioniert. Also vielleicht bei aller Rhetorik sieht man da schon eine belastbare Achse nach der Wahl, für nach der Wahl im Sinne einer möglichen SPÖ-ÖVP oder ÖVP-SPÖ-Koalition mit einem dritten Partner wahrscheinlich.
Vielleicht noch abschließend eine Frage zur EU-Wahl. Die findet ja auch heuer statt, und zwar im Juni, schon vor der Nationalratswahl. Da schickt die ÖVP ja Urgestein Reinhold Lobatka ins Rennen als Spitzenkandidaten. Sind diese 35%, die man 2019 damals geholt hat, das war kurz nach dem Auffliegen der Ibiza-Affäre, sind die heute vielleicht eine Bürde sogar für die Partei?
Na, jeder Wahlerfolg, der nicht wiederholt werden kann, ist eine gewisse Bürde. Aber trotzdem haben sie wahrscheinlich lieber diese Bürde, nehmen sie diese Bürde mit, als sie hätten schon bei der letzten Wahl verloren. Aber 35% werden es natürlich nicht mehr sein. Reinhard Lobatka, der ist so wie das berühmte alte Zirkuspferd, er wird uns das verzeihen. Also wenn da die Fanfare klingen, dann setzt er sich in Bewegung, in Trab. Der wird da einen anständigen Wahlkampf machen, er hat außenpolitische Kompetenz, aber natürlich ist er kein Signal für einen Aufbruch innerhalb der Volkspartei, und 35% werden es mit Sicherheit nicht mehr.
Ich rechne auch bei, sagen wir mal, 20%, vielleicht ein bisschen mehr, weil es doch die Europapartei ist, 23-24%, nicht damit, dass es dann noch zu einer Obmann-Debatte kommt, weil das ist zu kurz, wer soll das sein? Also ich glaube, da wird die Parteiressort so stark sein, dass dann umso mehr man versucht, Nehammer Rückenwind zu geben. Auch du hast das ganz am Anfang angesprochen, weil er auch sehr verankert ist in der Partei. Also er hat er auf jeden Fall geschafft, die Partei hinter sich zu einen, und ihr auch eine gewisse Zugkraft zu geben und Einigkeit zu geben, was natürlich wirklich schwer wäre nach diesen ganzen Schocks durch die Kurzaffären und so weiter. Also von dem her kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es hier noch zu einer Debatte kommt, außer Gernot, siehst du irgendwen, der dann
aus dem wahrscheinlich Hund gezaubert auch so,
werden könnte.
Das wäre zu kurzfristig. Und das tut sich dann niemand an. Jeder ÖVP-Bundesparteiobmann mit Ausnahme von Reinhold Mitterlehner darf zumindest eine Wahl verlieren, wenn es Karl Nehmer gelingt, Zweiter zu werden tatsächlich und in der Folge mit der SPÖ und einem dritten Partner, Grüne oder Neos, eine Dreierkoalition zu schmieden, dann kann er auch tatsächlich Bundeskanzler werden. Also es ist zum jetzigen Zeitpunkt ist wirklich alles offen.
Lieber Clemens, lieber Gernot, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören uns wieder kommenden Mittwoch beim Innenpolitik-Podcast.
Dankeschön.
Dankeschön.
Mehr zum Thema auf Profil.at.